Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. In der Novemberzeit, da gibt's immer diesen Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Da denkt man an die Menschen, die man verloren hat. Und das tut richtig weh. Das ist beim Christen nicht anders als bei anderen Menschen. Aber dennoch ist da diese Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott sich uns wieder zuwendet und unser Leben mit Segen begleitet. Und letztlich auch die Hoffnung, dass Gott uns in seinem Reich eines Tages aufnehmen wird und alle unsere Tränen abwischen wird. Und wissen Sie, ein kleines Gebet aus der Bibel, der Psalm 126, das atmet diese Hoffnung. Es ist sehr realistisch. Es redet von Tränen, aber es atmet auch diese Hoffnung. Und dem möchte ich mich in dieser Predigt zuwenden. Und bevor jetzt die Predigt kommt, möchte ich an dieser Stelle nochmal auf zwei andere Podcasts hinweisen, die ich empfehlen kann. Der eine stammt von meinem Kollegen Christoph Fischer und heißt Christoph Predigt. Der andere kommt von unserem Diakon Sven Feigs. 8 Türme, eine Kirche mit interessanten News und tiefgehenden Interviews mit Menschen. Das lohnt sich wirklich, das anzuhören. 8 Türme, eine Kirche. So, jetzt aber wünsche ich Ihnen gute Impulse beim Zuhören. Ihr Andreas Ross. Heute ist Ewigkeitssonntag, liebe Gemeinde. Wir sagen auch Totensonntag, der Tag, an dem wir besonders an die Menschen denken, die wir verloren haben. Wir machen es ja eh jeden Tag. Und viele sind heute hier, die eine tränenreiche Zeit hinter sich haben oder, um ehrlich zu sein, noch mittendrin stecken. Eine tränenreiche Zeit. Ich denke an diesen Psalm, den wir vorhin gebetet haben, diesen Psalm 126, die in Tränen säen, heißt es da. Und da ist auch von Weinen die Rede. Und wissen Sie, dieses Gebet, dieses uralte Gebet, das berührt mich. Das finde ich wirklich bewegend und ich möchte es Ihnen nochmal vorlesen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bring zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Das ist wirklich Poesie, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer einen Menschen verloren hat, der weiß, was das heißt, mit Tränen säen. Keine Frage. Es ist ein Verlust, der richtig wehtut. Als ich in der Zeit einer Trauer war, da hatte ich morgens beim Aufwachen jeden Tag beim Aufwachen morgens den gleichen Gedanken. Ich bin wach geworden und der erste Gedanke, der mir in den Kopf gekommen ist, war der Name des Menschen, den ich verloren hatte. Und das ging monatelang so, jeden einzelnen Tag. Ich weiß nicht, wie lang es schlussendlich war. Irgendwann hat es aufgehört. Ja, das ist mit Tränen säen. Aber wenn ich diese Sätze in diesem Psalm lese, mit Tränen säen. Ich habe zuerst meine Fragen gehabt, weil ich eben von unserer Lebensumständen ausgehe heute, von unserer Landwirtschaft. Hey Leute, wenn ich säen will, dann gehe ich einen Laden, kaufe Saatgut und gut ist. Aber das war ja damals, als dieses Gebet entstanden ist, vollkommen anders. Das war ja im kargen judäischen Bergland. Und wenn man da Saatgut haben wollte, es gab's ja keinen Laden. Man musste das, was man aussehen wollte, nehmen von der Ernte von diesem Jahr. Und wenn es eine gute Ernte war, war das kein Problem. Aber es gab ja auch die harten Jahre, wo der Acker wirklich nicht viel hergegeben hat. Und das, was man ernten konnte an Frucht, das musste man wirklich gut einteilen, dass man über den Winter kommt. Und säen, das hieß dann von dem Wenigen, was man hat, etwas wegnehmen und das wieder ausbringen. Und das haben die Leute sicherlich manchmal mit Tränen gemacht, wenn man eh fast nichts zu essen hat. Das war die Landwirtschaft damals. Heute ist das anders. Aber ich glaube, wir Menschen sind immer noch gleich gestrickt. Und wenn ich das mal so sehe, dann würde ich sagen, wer so einen Verlust erlebt, der weiß, dieser Verlust reißt einem ein riesiges Loch in die Seele. Und wer einen solchen Verlust erlebt hat, der strotzt nicht vor Kraft, sondern der hat kaum noch Kraft, manchmal auch kaum noch Liebe und viele Zweifel und Fragen, manchmal nur ganz wenig Trost, immer wieder ein bisschen, aber doch wenig. Und das bisschen Stabilität, was man da noch hat, ist jeden Tag gefordert. Und von dem Wenigen, was wir da haben, von dem müssen wir tagtäglich hergeben, weil der Alltag Kraft kostet, weil da Menschen um uns sind, die Liebe brauchen, weil das Leben einfach seinen Tribut fordert. Von dem Wenigen, was man hat, noch hergeben müssen, das ist mit Tränen säen. Und wissen Sie, beim Säen, das ist ja ganz klar, alle, nicht nur die Bauern, alle, die im Garten irgendwas aussäen oder auch Pflanzen vorziehen dann für den Frühling, die wissen, wir haben keinerlei Garantie, dass das so kommt, wie wir es wünschen. Wir haben keinerlei Garantie, dass die Saat aufgeht und dass es vielleicht wieder so ein gutes Jahr wird, dass alles wächst. Keine Garantie. Und genau an dieser Stelle erinnert uns der Psalm 126 daran, dass Gott da ist. Und er erinnert uns daran, Gott gibt uns seinen Segen, Gott segnet uns. Wenn es ums Ernten geht, um die Ernte einbringen, gehen die Gedanken sofort an den Segen. Und dieses Gebet erinnert uns an den Segen Gottes, ohne das Wort überhaupt zu erwähnen. Und dieses Gebet erinnert uns auch daran, dass Gott das schon mal gemacht hat. Du hast es doch schon gemacht, Gott, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Wissen Sie, das liest sich so einfach. Und ich gebe zu, ich war noch nie in der Wüste, also wörtlich genommen, ich war noch gar nie in der Wüste und schon gar nicht in der Negev, in der Negev-Wüste im Süden Israels, die hier im Text, im hebräischen Text wörtlich genannt ist. Wie du die Bäche wiederbringst in der Negev, heißt es nämlich im Text. Aber das muss was ganz Besonderes sein. Ich habe wie im Film davon gesehen. Diese Wadis in der Wüste, liebe Konfirmanden, neues Wort, Wadi. Ein Wadi ist ein Flussbett, das trocken ist. Also da läuft man praktisch, merkt plötzlich, ich stehe ja in einem Flussbett drin, Felsen ringsherum. Es ist aber trocken, weil es da in die meiste Zeit über kein Wasser gibt. So, wenn es jetzt aber in der Wüste hinter der Bergkette ein Sturmgewitter gibt und da prasselt der Regen runter in kürzester Zeit Unmengen von Wasser, dann kriegt man auf dieser Seite des Gebirges nichts davon mit. Aber es ist ja still in der Wüste und dann hört man es rauschen plötzlich. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man dringend aus diesem Bachbett raus muss oder Flussbett. Das ist ja manchmal so breit wie die Kirche hier. Und dann merkt man, wie das Wasser kommt. Und nicht nur ein Rinnsal, sondern Da kommen Sturzfluten auf einen zu. Das Wasser schwillt immer mehr an und brodelt und kommt her. Und dann sind da in der Negev kommen immer wieder solche Felsabhänge, wo das Wasser wie in einem Wasserfall runterstürzt. Es ist so ein beeindruckendes Naturschauspiel, wenn das Wasser in diesem Trockenflussbett wieder kommt und es wieder Wasser führt. Das ist nachher auch wieder weg, aber in dieser Zeit ist es da. Und so erinnert uns dieser Psalm daran, ihr habt es doch erlebt, wie das Wasser kommt im trockenen Flussbett. Ihr habt es doch erlebt, so macht das Gott. Das Wasser bringt Segen. Wenn ihr erntet, wenn ihr die Garben in der Hand habt, dann denkt daran, das ist der Segen Gottes. Und so bitten wir Gott, segne unser Leben. Gerade auch dann, wenn die Tränen da sind und wenn wir weinen, segne uns. Da gibt es ein Lied in dem kleinen Gesangbuch, kleinen Liederbuch, das wir nachher singen werden. An dunklen, kalten Tagen heißt es, und darin heißt es, Gott kommt und schafft die Wände, macht Angst und Furcht ein Ende und lässt uns Menschen nicht allein. Gott hat uns allen schon geholfen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo hat mir denn Gott in der letzten Zeit geholfen, dann nehme ich mir mal Worte von Hans-Dieter Hüsch zur Hilfe. Dieser Dichter, der den Psalm 126 gelesen hat und dann in seinen Worten aufgeschrieben hat, ein Gebet, und dann merke ich, wie Gott uns hilft. Er hat geschrieben, ich suchte Gott bei den Menschen und fand einen Blick, der mich verstand und fand eine Hand, die mich suchte und fand einen Arm, der mich umfasste und fand einen Mund, der Ja zu mir sagte. Gott hat uns allen schon geholfen in unserem Alltag, auch durch Menschen, die freundlich zu uns waren, uns nicht allein gelassen haben. Auch dann, wenn wir vielleicht mal an einem großen Berg stehen und Mut brauchen, um das anzupacken, um diesen Weg jetzt anzupacken und gemerkt haben, ich mache den ersten Schritt. Und was Gott mit uns angefangen hat, das wird er auch vollenden. Hier bei uns, in unserem Leben fängt er es an, vollenden wird er es in seiner Welt im ewigen Leben. Jetzt säen wir mit Tränen. Wir weinen, wir streuen unseren Samen. Dann aber, Sie haben es in der Schriftlesung gehört, dann aber wird Gott abwischen alle Tränen. Er selbst wird das machen. Er steht da mit dem Taschentuch und wischt unsere Tränen ab. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Und dann dieser Satz, den wir vorhin gehört haben, was einmal war, ist für immer vorbei. All das, was unser Leben runtergezogen hat und furchtbar gemacht hat. Und im Psalm 126, da klingt das auch schon an mit den Worten, dann werden wir, so werden wir sein wie die Träumenden. Vorsicht, wir kommen heute, wenn wir das Stichwort Träumende hören, vielleicht auf eine falsche Fährte und denken, Träume sind Schäume. Also, das ist nichts, da wird nichts, das kannst du vergessen. Aber so ist es nicht gemeint. Wissen Sie, als Martin Luther die letzte vollständige Bibelausgabe herausgegeben hat, 1545, ein Jahr bevor er dann gestorben ist, da hat er in diese Bibelausgabe am Rand ab und zu so Notizen drucken lassen. Ganz kleine Sätze. Und so auch bei dem Psalm 126, wenn wir jetzt schon unsere neue Videoanlage hätten, dann könnte ich Ihnen das groß zeigen. Also da stehen die Psalmen drin, der Reihe nach, und dann am Rand sind so kleine Notizen, Sie sehen es aus der Ferne nicht. Und bei dem Stichwort Träumende steht, das ist, also das heißt, die Freude wird so groß sein, dass wir sie kaum glauben werden. Es geht nicht darum, dass Träume Schäume sind, sondern es geht darum, dass wir das so gewaltig erleben werden, dass wir es gar nicht glauben können. Was Gott vollbringt, wird unfassbar groß und überwältigend sein. Wir haben es noch nicht, aber es hat schon begonnen. Wie das Wasser in so ein ausgetrocknetes Flussbett, in so einen Wadi stürzt und dann alles einnimmt, so bringt Gott Segen und Leben zu uns. Unsere Tränen, unsere Trauer sind real. Aber die Botschaft dieses Tages heute ist, der Grund für unsere Hoffnung ist genauso real. Es ist so, Gott hat uns geholfen in unserem Leben. Und in dem Psalm heißt es ja, der Herr hat Großes an uns getan. Er hat es getan und er wird es wieder tun. Auch wenn wir das im Augenblick schmerzlich vermissen. Und dann wird unser Mund voll Lachen sein und unsere Zunge voll Rühmens. Ich werde, auch wenn ich jetzt in der Trauer bin, wieder lachen können. Ich werde wieder lachen können. Nicht nur unsere Trauer gründet in realer Erfahrung, auch unsere Hoffnung beruht auf ganz realen Erfahrungen. Und dieser Psalm nimmt diese Spannung auf, die es in unserem Leben gibt. Wissen Sie, das finde ich so faszinierend. Es ist ja nicht so, dass alles gut ist. Wir haben eine große Spannung in unserem Leben und diese Spannung nimmt dieser Psalm auf. Die merken wir an ganz verschiedenen Stellen, auch in unserem Glauben. Zum Beispiel, wir haben, ist noch gar nicht so lange her, Weihnachten gefeiert. Und dann sagen wir, Gott ist Mensch geworden, Gott ist da in dem kleinen Kind in der Krippe. Und jetzt kommt der Advent und da komme ich als Pfarrer und sage, Advent heißt, Gott kommt zu uns. Also erst habe ich gesagt, er ist da, jetzt sage ich, er kommt zu uns und in Weihnachten werde ich wieder sagen, Gott ist da. Und was stimmt jetzt? Beides. Das ist die Spannung in unserem Leben. Beides ist wahr. So ist unser Leben, in dieser Spannung leben wir. Es ist schon da, aber noch nicht ganz. Es hat schon begonnen. Und Gott wird es auch vollenden. Ja, es stimmt, wenn wir säen, dann können wir nichts mehr machen, dass es wächst. Da geht nur warten. Wir haben keine Garantie auf die Ernte. Aber wir werden erleben, dass Gott ohne unser Zutun etwas Großes macht aus dem Wenigen, was wir säen können. Und deshalb haben wir Hoffnung, dass es wieder anders für uns wird. Hoffnung für uns ganz persönlich, aber auch Hoffnung für das, was in der großen, weiten Welt geschieht. Wissen Sie, manchmal denke ich, wenn ich mal wieder von einem Diktator höre, da gibt es ja leider genug davon, denke ich manchmal, wenn ich einen guten Tag habe, trotzdem, hey, deine Zeit wird rumgehen. Du bist nicht für immer da. Es kann auch ganz anders werden. Und wenn ich den Krieg sehe in der Ukraine, wenn ich diese kriegerischen Auseinandersetzungen sehe im Gazastreifen, im Westjordanland, in Israel, die haben sich seit Jahrzehnten nur geschlagen. Und dann denke ich trotzdem, es kann auch wieder Friede werden. Das, was wir erleben, ist nicht immer die Fortsetzung von dem, was war. Es kann auch wieder ganz anders werden, weil Gott kommt und die Wende schafft. Und in dieser Hoffnung auf Gott packen wir an, was ansteht. Ich bin nicht bereit, meine Hoffnung aufzugeben. Wir gehen auf unser Feld und wir säen aus, auch wenn es weh tut, auch wenn es mit Tränen verbunden ist, auch wenn wir weinen. Wir tun, was zu tun ist. Und wir tun es im Vertrauen auf Gott. Säen ist eine mühsame Kleinarbeit. Jeden Tag zur Schule gehen, mühsame Kleinarbeit. Jeden Tag ins Geschäft gehen, mühsame Kleinarbeit. Aber ich habe Hoffnung und ich habe Gott und ich pack das an. Und deshalb leihe ich mir zum Schluss nochmal Worte von Hans-Dieter Hüsch, der über diesen Tag heute, den Totensonntag, den Ewigkeitssonntag nachgedacht hat und dann Inspiration in einem Psalm gefunden hat. Und dann hat er Folgendes geschrieben. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude umhüllt. Du hast meine Klage verwandelt in den Tanz der Befreiten, befreit von Angst und bösen Träumen, befreit von selbstgemachten Katastrophen, befreit von Schlag und Gegenschlag, befreit von allen Feindbildern. Du hast meine Klage verwandelt in ein Fest der Auferstehung, auf dem die Ketten der Gebundenen schmelzen, auf dem die Peitschen der Schläger zerbrechen, auf dem die Wunden der Geschlagenen heilen. Du hast meine Klage verwandelt in ein Festmahl der Liebe, auf dem die Hungrigen zu essen haben, auf dem die Durstigen ihre Sehnsucht stillen, auf dem die Verwundeten verbunden werden mit Zärtlichkeit, auf dem die Verletzbaren in die Arme genommen werden. Du hast meine Klage verwandelt in ein Fest ohne Ende. Dein Volk tappt nicht mehr im Dunkeln und wandelt nicht mehr in Finsternis. Dein Volk steht auf gegen den Tod unserer Erde und unserer Luft, den Tod der Vögel und Fische, den Tod deiner Schöpfung. Wir stehen ein für die Leidenden. Wir stehen auf für die geknechtete Natur, unser Aufstand für das Leben. Du hast unsere Klage verwandelt in den Mut zum Widerstand. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Amen.